Herzlich willkommen bei Zeit für Zukunft. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Geschichten des Gelingens durch regionale Innovationsökosysteme. Freu dich auf starke Impulse für eine gute Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Zukunft. Eine Folge, in der wir in eine der schönsten Regionen Deutschlands auditiv eintauchen können. Liebe Petra, schön, dass du wieder dabei bist. Was haben wir heute auf der Agenda?
Ja, ich freue mich heute ganz besonders, Herrn Nitteldorf begrüßen zu dürfen. Er sich auch gleich sicher noch selber vorstellt, auch sein Anliegen vorstellen kann. Für mich ist das ein ganz, ganz hervorragendes Beispiel, wie groß auch Räume, die diese Herausforderung annehmen, also sowohl inhaltlich groß als auch vom Raum her ein sehr, sehr großer Raum, der sich da gemeinsam der Transformation und auch Innovation verschreibt. Also ich freue mich sehr. Schön, dass Herr Nitteldorf heute die Zeit findet.
Also da freue ich mich auch drauf. Das ist klasse. Und weißt du, wir haben ja jetzt schon verschiedene Sachen unseren Hörern geboten. Wir haben über regionale Innovationsökosysteme gesprochen. Wir haben einen Austausch gehabt mit einem Unternehmer zuletzt, wo wir da mal hingeschaut haben, wie das in einem Unternehmen ausschaut, auch in der Kooperation mit der Hochschule. Und jetzt reisen wir an die holländische Grenze. Nirgends ist Deutschland schöner, nirgends ist Deutschland weiter und nirgends kannst du auch so schöne Rad fahren. Vielleicht noch in Bayreuth, aber da ist es schon ein bisschen hügeliger bei euch. Da braucht man auf jeden Fall das E-Bike, das brauchen wir im Rheinischen Revier noch nicht. Ja, das ist eine Region, die nicht nur jetzt durch das Projekt Rheinisches Revier vom Strukturwandel betroffen ist, sondern ich kann das selbst sagen, weil ich an der Grenze wohne und das miterlebt habe. Da ist schon vieles passiert, da war schon viel Wandel und da hören wir jetzt einmal rein und ich würde sagen, Petra, als allererstes fragen wir wirklich mal Herrn Nitteldorf, was es mit dem Rheinischen Revier auf sich hat, oder?
Sehr gerne.
Let's go.
Ja, ich freue mich, dass wir hier miteinander sprechen können, über das Rheinische Revier uns austauschen können. Freue mich auch, dass das in ganz Deutschland offensichtlich wahrgenommen wird, was wir hier machen.
Auf jeden Fall.
Denn es ist, ich sag mal, eine Teilregion in Nordrhein-Westfalen, die sich wirklich aufgemacht hat in den nächsten Jahren. Ich sag mal, bis spätestens Ende der 30er Jahre tatsächlich zu einer Zukunftsregion zu werden, die klimaneutral arbeitet. Mhm. Und das ist schon auch eine etwas größere Herausforderung, weil bei uns im Rheinischen Revier wir relativ viele energieintensive Industriebetriebe haben, die sich nicht ganz umsonst und ganz zufällig hier angesiedelt haben. Das hatte ja vor allen Dingen den Grund, dass hier über viele Jahrzehnte Braunkohle abgebaut worden ist und auch verstromt worden ist. Das hat natürlich einen erheblich negativen CO2-Fußabdruck zur Folge gehabt. Und deswegen hat das Land Nordrhein-Westfalen, hat RWE als Betreibergesellschaft, hat aber auch die Bundesrepublik Deutschland, also der Bund, auch der Bundesgesetzgeber, gesagt, wir wollen früher aussteigen. Nicht nur 2038 früher aussteigen, sondern dann tatsächlich auch nochmal den Anspruch haben, noch etwas früher, vielleicht sogar als die Freunde in Ostdeutschland, nämlich schon 2030 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Das bedeutet, dass wir etwa bis zu 1,5 Milliarden Tonnen CO2 nicht freisetzen werden. Und das ist, glaube ich, ein Wert, der kann sich sehen lassen. Wir sagen immer, das ist schon auch eins der größten, wenn nicht das größte Klimaschutzprojekt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa und der Welt. Also von daher ist das, haben wir uns da auf einen ambitionierten, auf einen sportlichen Weg gemacht. Denn bis zum Ende dieses Jahrzehnts heißt das ja auf der anderen Seite, dass wir auch Weichen stellen müssen für den Strukturwandelprozess. Das heißt, Unternehmen müssen sich neu aufstellen. Die wegfallenden Arbeitsplätze bei RWE selbst, aber auch bei den Zuliefererbetrieben, die müssen aufgefangen werden. Da müssen wir neue Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen die Unternehmen, die energieintensiven Industriebetriebe, müssen wir neu aufsetzen, müssen neue Energieversorgungssysteme einführen. Und das ist tatsächlich eine größere Herausforderung, aber die Region sieht das als eine große Chance an und will diese Chance mit ganzer Kraft auch angehen. Und da sind wir jetzt quasi noch etwas am Anfang, aber eigentlich jetzt mit dem Start erster Projekte zeigen wir auch, dass wir da guten Mutes sind, dass das auch gelingen kann.
Herr Mitteldorf, können Sie die Region einmal ein bisschen beschreiben? Auch gerne mit ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. So etwas können wir unseren Zuhörern zumuten. Sie haben gerade schon die Tonnen genannt. Ich musste da gerade schmunzeln. Eine Freundin hat letztens geschrieben, ich steige jetzt aus Instagram aus. Ich spare dadurch 3,8, weiß ich nicht, Kilogramm CO2. Ja. Da ist Ihr Projekt größer. Aber holen Sie uns mal so ein bisschen rein. Wo sind wir da verortet und wie stellt sich die Region dar?
Das mache ich sehr, sehr gerne. Also wir bewegen uns hier in Nordrhein-Westfalen und zwar linksrheinisch, wenn Sie so wollen. Unseren Zuhörern wird sicherlich mindestens mal bekannt sein, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen am Rhein zwei ganz große Städte haben, nämlich Düsseldorf und Köln. Und alles das, was sich davon westlich bewegt und sich bewegt sozusagen bis zur niederländischen Grenze, Sie haben das gerade angesprochen, man könnte auch sagen bis zur Großstadt Aachen, alles das, was dazwischen liegt, das gehört zum Rheinischen Revier. Und wenn man das jetzt mal in Nord-Süd-Richtung auch nochmal eingrenzen will, dann bewegt man sich so auf der Achse Mönchengladbach-Neuss am nördlichen Ende bis runter in die Eifel, also fast bis zur rheinland-pfälzischen Grenze oder auch Euskirchen. Dann beschreibt das, glaube ich, diese Region ganz gut. 2,5 Millionen Menschen leben hier. Diese 2,5 Millionen Menschen sind nicht alle vom Strukturwandel ganz unmittelbar betroffen, aber wir haben im Kernrevier schon auch 20 Kommunen, die liegen unmittelbar an diesen großen Tagebauen, die liegen oder die haben einen Kraftwerkstandort auch. In diesen Kommunen sind ungefähr 1 Million Menschen zu Hause, die ganz unmittelbar auch jetzt diesen Veränderungsprozess erleben werden. Die werden den erleben ökonomisch, die werden möglicherweise betroffen sein mit ihren jeweiligen Arbeitsplätzen. Die erleben ihn aber auch durchaus als eine Chance, jetzt auch das Landschaftsbild zu reparieren, wenn man so will. Denn da ist natürlich auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch ganz, ganz viel auch passiert, dass jetzt hier diese Landschaft nicht nur im positiven Sinne verändert hat. Positiv ist durchaus zu sagen, dass die Halden von unseren großen Tagebauen, dass die schon auch mittlerweile sich zu echten Naherholungs-Hotspots entwickelt haben. Beispielsweise die Sophienhöhe, die Halde von Hambach. Hambach ist ja besonders groß, sage ich vielleicht gleich auch nochmal was dazu. Die hat jetzt 290 Meter Höhe, 200 Kilometer Wegesystem auf der Halde selbst. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, das ist jetzt mittlerweile ein echtes Naherholungszentrum geworden, wenn man so will. Markiert im Übrigen aber auch, wie gesagt, auch die Größe unserer Tagebaue. Wir haben heute noch 3 aktive Tagebaue. Das ist einmal Garzweiler im Norden, das ist Hambach, sicherlich auch bekannt geworden durch den Hambacher Forst, durch die großen Demonstrationen, die dort stattgefunden haben. Und das ist Inden, der Tagebau Inden, und wir haben es noch mit insgesamt 3 Kraftwerkstandorten zu tun, jeweils eben auch an diesen Tagebauen, die im Augenblick noch Strom erzeugen und das auch noch bis Anfang der 30er Jahre machen werden.
Ja, spannend. Sie haben es gerade gesagt, ne, mit Garzweiler, Inden, Hambach. Also das ist ja auch so ein Strukturwandel, der doch schon stattgefunden hat, also wo Menschen ihre Heimat geopfert haben, umgezogen haben. Also da ist den Menschen ja auch schon einiges abverlangt worden in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt gibt es eben wieder einen Wandel. Auch das vielleicht heute, vielleicht in einer späteren Folge mal zu hören, wie dann das auch, dass dieser Aspekt für die Menschen ist und wie so ein Wandel eingeleitet wird, wie so diese Freude an Innovation, die Freude jetzt an der Energiewende und an dem, was dort entsteht, dasteht. Ich habe gerade gedacht, fast 300 Meter und 200 Kilometer Wege. Also sie machen dem ältesten Naturpark Deutschlands Konkurrenz, dem Siebengebirge. Da ist richtig was los und das ist toll zu sehen, wenn das wirklich auch dann genutzt wird und wenn diese Naherholungsgebiete auch wirklich zur Lebensqualität beitragen. Ne?
Ja, genau. Das ist Ziel natürlich jetzt auch all unserer Anstrengungen. Wir haben im Grunde genommen 2 Schwerpunkte. Zum einen wollen wir natürlich ökonomisch neue Perspektiven bieten, energiepolitisch neue Perspektiven bieten auf der einen Seite, aber wie gesagt eben auch das Landschaftsbild jetzt neu gestalten. Da passiert schon auch relativ viel in Richtung Rekultivierung, auch durch die bergbautreibende Firma, durch RWE. Aber man kann sich ja vorstellen, dass man, wenn man einen Tagebaurand in Zukunft auch freizeitwirtschaftlich entwickeln möchte, dann muss da noch sehr viel mehr passieren. Und das geht jetzt so langsam los. Es hat lange Zeit auch nochmal Überlegungen gegeben, was kann man dort an Schwerpunkten setzen. Jetzt ist aber natürlich auch endgültig klar, Anfang der 30er Jahre ist Schluss. Die Tagebauer sind alle drei so groß, insbesondere Hambach so groß, dass es sehr, sehr lange dauern wird, bis sie sozusagen mit Wasser geflutet sind. Und das bedeutet umgekehrt auch, dass wir größere Anstrengungen unternehmen müssen, auch um auch schon in der Zwischenzeit jetzt hier tatsächlich auch auch den Menschen eine Perspektive zu bieten, auch dieses diese Landschaft noch mal anders zu erleben, freizeitwirtschaftlich zu erleben, aber eben auch in ihrer naturräumlichen Ausprägung auch noch mal anders zu erleben. Aber wir sind also fest davon überzeugt, das, was wir da an Plänen nicht nur in der Schublade haben, wir haben es jetzt aus der Schublade rausgenommen und nun tatsächlich jetzt auch, sind auch an vielen Stellen schon in die Umsetzung gegangen, dass wir mit diesen Projekten da jetzt auch wirklich auch interessante neue Entwicklungen ermöglichen können. Nochmal was vielleicht auch zur Größenordnung, weil das in Deutschland auch einzigartig ist. Also alleine Hambach ist 400 Meter tief, über 400 Meter tief, der Tagebau. Das bedeutet auch, dass zur Flutung, selbst wenn man Rheinwasser mit in den Tagebau einleitet, was derzeit geplant ist, auch schon in der Realisierung sich befindet, eine sogenannte Rheinwassertransportleitung, dass man etwa 40 Jahre brauchen wird, um diesen Tagebau vollständig zu fluten. Das heißt, in der Zwischenzeit muss natürlich auch schon was passieren, muss den Menschen auch deutlich werden. Nicht erst in zwei Generationen können wir sozusagen die Vorteile nutzen, die sich jetzt aus dieser Landschaftsveränderung ergeben, aus der neuen Landschaftsgestaltung, sondern wir müssen schon auch in der Zwischenzeit was tun. Und da gibt es vielfältige Ansatzpunkte. Ich will vielleicht mal ein Projekt besonders hervorheben, neben vielen anderen. Es wird bis Anfang der 30er Jahre den Bau einer, hatte ich gerade erwähnt, eine Rheinwassertransportleitung geben, die Rheinwasser tatsächlich über 40 Kilometer vom Rhein bis in die Tagebaue leiten wird. Keine Angst, wir werden den Rhein nicht trockenlegen, sondern da wird nur so viel Wasser entnommen, wie der Rhein nun auch tatsächlich hergeben kann. Das ist alles ein ausgeklügeltes System. Aber Sie können sich ja vielleicht auch vorstellen, dass wir, wenn denn dann irgendwann mal der Hahn aufgedreht wird und das erste Rheinwasser wirklich in den Tagebau fließt, das ist natürlich für uns eigentlich ein ganz herausragender Moment, eigentlich fast ein Momentum, das wir in besonderer Weise zelebrieren wollen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir bauen ein Einlaufbauwerk, ein sogenanntes. Also wo wirklich die Menschen, wie die Menschen erleben können, auch rein physisch erleben können, wie denn das Wasser aus dem Rhein jetzt in den Tagebau fließt und dann im Grunde genommen diesen Prozess endgültig unumkehrbar macht.
Und ich habe jetzt, ich weiß nicht warum, ich habe jetzt, wenn das Wasser im Wein goldener Wein wäre, im Kopf, ich sehe da ein Orchester spielen und ja, die genau. Menschen sich freuen, dass die ersten Kubikliter reinkommen. Wahnsinn, aber Sie haben jetzt schon genau das gemacht. Wir haben gerade allgemein von den Menschen in der Region gesprochen, aber wir sind jetzt schon mittendrin auch bei dem Ökosystem, also bei den vielen Akteuren, die an diesem Strukturwandel arbeiten werden. Vielleicht, wenn wir da auch nochmal hinschauen. Petra, wir haben ja über dieses Thema gesprochen, die Herausforderungen, die wir haben, wenn Ökosysteme, also wie die zusammenarbeiten, wie sie zusammenkommen, wie man die am Leben hält, wie auch eine Begeisterung dafür geschaffen wird, dass ein Ökosystem Mehrwerte bieten kann. Wer sind diese ganzen Akteure? Wollen Sie da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen, die an diesem Strukturwandel mitarbeiten, mitwirken?
Ja, das kann ich gerne machen. Also das hat auch verschiedene Aspekte. Sie haben ja alleine schon aus der Tatsache heraus, dass wir verschiedene Schwerpunkte hier im Strukturwandelprozess haben. Also einen Landwirtschaft, einen landschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt, aber auch einen ökonomischen Entwicklungsschwerpunkt haben Sie schon alleine daraus resultierend relativ viele Akteure, Akteursgruppen. Sie haben aber, das kann man sich vielleicht vorstellen, auch in einem solchen Prozess, der ja keine Blaupause hat in Deutschland, zumindest nicht in dieser Dimension und auch in dieser zeitlichen Schnelligkeit, haben Sie es natürlich jetzt auch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Interessen zu tun. Sie haben wirtschaftliche Interessen, Sie haben ökologische Interessen, Sie haben Interessen auf der Arbeitnehmerseite und kommunale Interessen und viele andere mehr. Und damit beginnt im Grunde genommen so ein bisschen auch dieser Prozess, der Prozess der Abwägung um den besten Weg in diesem Strukturwandelprozess. Das bezieht sich jetzt auf die Frage, wo wird man denn jetzt bestimmte Projekte umsetzen? Wo wird man Siedlungsschwerpunkte setzen? Aber das bezieht sich auch auf die ökonomische Frage. Also an welchen Stellen und in welcher Weise fördern wir denn Projekte? Also welche Projekte sind denn diejenigen, die in besonderer Weise auf diesen Strukturwandelprozess und auf eine zukünftige Entwicklung dieser Region hinarbeiten? Und deswegen haben wir, und das markiert im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, auch den Kern dieses Ökosystems schon, einen relativ breit besetzten Aufsichtsrat bei der Zukunftsagentur, der nämlich mit 35 Köpfen eigentlich alle diese Interessen versucht abzubilden. Und Sie können sich vorstellen, und das darf man, glaube ich, auch durchaus laut sagen, weil das alle so sehen werden, das ist auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, eine solche Debatte im Aufsichtsrat um diesen besten Weg, weil da eben sehr unterschiedliche Interessen mit eingespielt werden und da eben auch sehr intensiv diskutiert wird. Aber es ist wichtig, weil die Region, das ist unsere feste Überzeugung, am Ende diejenige ist, die diese Prozesse mindestens mitgestalten muss, nicht wenn nicht gar hauptsächlich gestalten muss. Und da braucht man natürlich dann am Ende auch alle Akteurinnen, Akteure mit dabei. Es müssen alle Interessenvertretungen auch mit berücksichtigt werden. Da kann sich nicht immer jeder im Einzelnen durchsetzen. Aber entscheidend ist, dass man alle Ideen, alle Interessen auch entsprechend wertschätzt und auch in diesen Prozess auf jeden Fall einbringt. Das ist unsere zentrale Zielsetzung. Also das, wenn Sie so wollen, ist quasi so der Kern auch der Prozesssteuerung. Schon alleine das ist ein Ökosystem.
Auf jeden Fall. Also da hätte ich auch noch mal eine Nachfrage, weil es geht ja auch darum, Sie sagen selber, es ist eine Gestaltungsaufgabe, es ist ja auch eine Steuerungsaufgabe, eine große Steuerungsaufgabe, um eben auch den eng gesetzten zeitlichen Korridor bis zum Teil bis in die 30er Jahre oder 38 jetzt praktisch vom Strategiekonzept. Wie schafft man es, dass man letztendlich auch so eine funktionsräumliche Arbeitsteilung in dem Raum mitgestalten kann, weil es kann ja auch nicht jeder alles machen. Es ist ja auch eine Verständigung, in welchen Teilräumen dieses Gesamtraumes was stattfindet. Das heißt, wir werden ja keine Gleichverteilung nachher haben. Und das ist ja auch etwas, man sagt, mach du das machst du am besten, Naherholung. Andere Bereiche wie rund um die Hochschulen, dass man da sagt, da ist mehr der ökonomische Faktor zu platzieren oder auch Projekte später zu begünstigen. Ist das etwas, wo man ein gemeinsames Verständnis hat oder ist das für Sie oft auch eine Steuerungsaufgabe oder auch eine Aufklärungsaufgabe, die eine hohe Relevanz hat?
Also alleine das ist durchaus ein Diskussionspunkt gewesen. Heute nicht mehr, aber ein Diskussionspunkt gewesen. Wo setzt man denn jetzt räumliche Schwerpunkte? Denn dafür war es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich auch nochmal die Größe der Region geschildert habe. Man kann sich vorstellen, dass eine Kommune in der Eifel oder eine Kommune im Speckgürtel von Düsseldorf weniger betroffen ist vom Strukturwandelprozess als eine Kommune im Kernrevier, also unmittelbar am Tagebaurand. Und das muss sich aus meiner Sicht in diesem Prozess abbilden. Wir müssen Schwerpunkte setzen und diese Schwerpunkte setzen wir durchaus auch in diesem Kernrevier. Es hat sich dazu auch eine Konferenz gebildet, eine Konferenz aus den 20 sogenannten Anrainerkommunen. Mhm. Eine Anrainerkommune wird dadurch charakterisiert, dass sie entweder direkt an den Tagebau angrenzt oder einen Veredelungsstandort oder einen Kraftwerkstandort hatte oder hat. Mhm. Und damit kommen eben 20 Kommunen zusammen, die in besonderer Weise betroffen sind. Aus meiner Sicht ist es so, dass diese Kommunen natürlich bezogen auf das Thema Siedlungsentwicklung, auf das Thema Landschaftsentwicklung eine besonders große Betroffenheit aufweisen. Deswegen haben wir einen sehr nachdrücklichen Schwerpunkt auch auf dieses Kernrevier in diesem Bereich gelegt. Bei ökonomischen Fragestellungen stellt sich das nochmal etwas anders dar. Man kann sich ja vorstellen, also ökonomische Effekte enden ja nicht an der jeweiligen Stadtgrenze. Das ist uns ja allen klar. Mhm. Und insofern muss man da, glaube ich, sehr viel mehr darauf gucken, wo haben denn Projekte, wo haben Aktivitäten auch die größte Aussicht auf Erfolg in der Umsetzung und auch in der Wirksamkeit dann am Ende für die gesamte Region. Insofern würde ich ein bisschen differenzieren. Also nochmal, landschaftliche, siedlungstechnische Betroffenheit, auch die Frage freizeitwirtschaftliche Entwicklung, vor allen Dingen im Kernrevier, in den sogenannten Anrainerkommunen. Aber ansonsten sind schon auch alle anderen Kommunen, alle anderen übergeordneten Gebietskörperschaften, Landkreise und so weiter, schon auch mit dieser ökonomischen Frage beschäftigt. Mhm.
Und ja, vermutlich auch viele Unternehmer. Petra, du hast gerade den zeitlichen Korridor also angesprochen. Ich meine, ich stelle mir das einen Wahnsinn vor. Also Strukturwandel an sich. Dann jetzt dieses zeitliche Limit, was du einhalten musst. Und jetzt kommt noch die dritte Ebene dazu, klimaneutral zu werden. Das betrifft ja nicht nur Akteure, die neu hinzukommen und sich neu ansiedeln, sondern da geht es ja wirklich auch darum, jede Steuerberaterkanzlei und jeden kleinen Unternehmer mitzunehmen und zu sagen, ja, das ist unser Ziel für die Region und was können wir jetzt gemeinsam machen, damit es auch in deinem Unternehmen gelingt? Also das sind ja unfassbare Aufgaben, die es zu koordinieren, zu steuern gibt. Und ich kann mir vorstellen, Herr Middeldorf, Sie kommen aus der Politik, Sie kommen aus der Wirtschaftsförderung. Sie wissen, dass da auch jeder seine die Interessen seiner Bürger, die er vertreten darf, wahrnehmen möchte, natürlich auch das Beste rausholt, ne?
Ja, selbstverständlich. Also ich wäre auch niemand, der, ich sag mal, einer schwülstigen Verbrüderung das Wort reden würde, sondern ich würde immer denken, wir müssen sehen, dass wir die Projekte so gut aufeinander abstimmen, dass jeder etwas davon hat am Ende. Und da muss natürlich auch tatsächlich jede Kommune, im besten Falle natürlich auch jedes Unternehmen in irgendeiner Form auch davon profitieren können. Darauf achten wir schon auch sehr, denn das ist wie Sie es gerade so schön gesagt haben, das ist sozusagen die politische Dimension dieses Strukturwandelprozesses. Die muss natürlich auch passen. Am Ende müssen wir ökonomische Grundlagen schaffen, die fachlich fundiert sind, mit Projekten, von denen wir davon überzeugt sind, dass sie auch einen guten mittel- und langfristigen Impuls setzen. Aber wir müssen eben auch auf die politische Seite gucken. So, und was das Thema Unternehmen angeht, da hätten wir uns, wenn ich das offen sagen darf, durchaus gewünscht, dass der Bund uns da etwas mehr Spielräume eröffnet hätte, in der Möglichkeit, auch Unternehmen direkt zu fördern. Denn die Unternehmen sind ja am Ende diejenigen, die auch die neuen Arbeitsplätze schaffen. Diese Spielräume sind leider sehr, sehr klein. Das heißt also, umgekehrt muss unsere Strategie sein, mit dem, was wir tun, was wir an guten Projekten aufsetzen, möglichst nah an die Unternehmen heranzurücken. Und dann ist es natürlich am Ende auch wichtig, dass die Unternehmen das im Einzelnen auch wahrnehmen, dass sie davon Kenntnis haben, dass sie auch heute und in den nächsten Jahren davon profitieren können. Deswegen gibt es da auch in unternehmerischer Hinsicht ganz, ganz viele Initiativen. Auch mal mindestens angefangen vom Thema Information über das Thema Aufschließung bis hin auch zu der konkreten Unterstützung auch von Unternehmen in diesen Prozessen. Sie wissen ja, der Bund unterstützt uns insgesamt mit 14,8 Milliarden Euro. Das hört sich erstmal sehr, sehr viel an, ist auch sehr viel Geld. Aber es ist natürlich, es relativiert sich, wenn wir wissen, wie teuer Infrastrukturen ja sind, ne, die wir aufbauen. Es relativiert sich, wenn wir wissen, dass etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro jährlich zukünftig an Wertschöpfung aus der Braunkohleverstromung ausfallen werden. Ja, dann ist relativ schnell klar, dass wir dort auch einen adäquaten Ersatz brauchen, nicht nur von Arbeitsplätzen, sondern auch von Arbeitsplätzen, die wirklich wertschöpfungsintensiv sind. Und das ist durchaus eine große Herausforderung. Und die andere Herausforderung haben Sie gerade genannt, nämlich auch die Unternehmen dabei zu unterstützen, jetzt auch klimaneutral zu werden. Ja. Angesichts der Tatsache, dass viele Unternehmen eigentlich nicht so, also im Augenblick auch noch Unsicherheiten haben im Hinblick auf die Frage, was ist denn in 5 Jahren? Versorge ich mein Unternehmen dann mit Wasserstoff? Stelle ich das komplett um? Bin ich noch bei Gas? Bin ich bei Strom? Oder wo bin ich? Also ist das durchaus ein anspruchsvoller Prozess. Zumindest bei dem Thema Energieversorgung haben wir allerdings durchaus jetzt auch schon mal einen ersten Schritt gemacht. Wir kommen von einer Energieerzeugungskapazität aus der Braunkohle von etwa 10 Gigawatt Leistung und wollen zumindest bis zum Ende dieses Jahrzehntes die Hälfte davon auch über erneuerbare Energien kompensieren, auch selbst aus der Region heraus kompensieren. Mhm. Wir sind heute schon bei 3,7 Gigawatt. Also insofern sind wir da auch ein bisschen stolz darauf, dass das in der Vergangenheit schon passiert ist. Übrigens an der Stelle tatsächlich fast ohne Fördermittel, weil wir nämlich relativ frühzeitig gesagt haben, das Land auf der einen Seite und die Hauptakteure auf der regionalen Seite schließen sich in einem Pakt zusammen, in einem sogenannten Gigawatt-Pakt und versuchen auch gemeinsam, also auch da wieder ein Netzwerk, ein Ökosystem, versuchen gemeinsam eben auch dieses Ziel zu erreichen. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg.
Das ist eine ein ganz guter Satz auch, weil ich denke, man schließt sich ja in den Bereichen zusammen, wo jeder, der dann mitwirkt, auch einen direkten Mehrwert für sich erkennt.
Genau.
Und Sie haben es ja auch gerade gesagt, wir haben ja auf verschiedenen Ebenen ganz starke Transformationen, Innovation und Transformation. Und wenn ich mir das alleine aus der infrastrukturellen Seite anschaue, neue Wärmenetze oder das sind ja auch wirklich Mammutaufgaben, die haben wir ja bundesweit. Und wenn ich mir das mal jetzt unabhängig vom Aufholprozess oder Veränderungsprozess in manchen Regionen vorstelle, ist das ja etwas, wo wir auch noch keine 100-prozentigen Antworten haben, wie das in der gewünschten Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit der relevanten Förderung, die es ja auch braucht auf kommunaler Seite, wie wir das schaffen wollen. Das ist ja, was ich alles so raushöre, ist ja auch stark eine Motivation, die in diesem durch diesen Raum gehen muss und auch ein starkes Mitnehmen bei den Bürgern auch, dass es neue Dinge gibt, die ich einfach erfahren darf und wo ich auch vielleicht ein bisschen Stolz wieder für meine Region empfinde und letztendlich ja auch eine Bindung, ne, von Unternehmen, eine Bindung von Menschen in diesem Raum, dass er eben auch nicht leer läuft. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie man das oder wie Sie das ganz speziell auch, ich höre das ja schon raus, auch als Kommunikationsaufgabe, ohne dass jetzt ein Meter verbaut wird oder dass gerade auch auf unternehmerischer Seite, die haben ja auch nicht nur die Energiethematik, die sie lösen müssen, sie müssen ja generell innovieren. Also das ist ja eine Mammutaufgabe, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, auch das Mitnehmen einer so breiten und sehr unterschiedlich aufgestellten, also Bevölkerung sind wir ja alle, auch die Unternehmen sind Bevölkerung, also dass man wirklich jeden Einzelnen mitnimmt und fast zum eigenen Mutmachern. Das hat ja was mit Mut, das hat ja was mit Aufschluss. Ich denke an das Ruhrgebiet früher auch. Also das war ja Stimmung, ne? Das war, ich denke auch an, ich bin ja das erste Mal dort vor Ort gewesen und konnte mir diese Dimension ja vorher gar nicht vorstellen. Und ich finde, es sollte jeder mal kommen und sich auch jeder mal anschauen, auch überhaupt Bundesbürger sich das anschauen, weil das ist etwas, was man sich ohne Sichtung gar nicht vorstellen kann. Also dieses Mitnehmen, ne, diese Aufbruchsstimmung, sie bringen das so gut rüber in Persona, aber es eben doch auf 2,5 Millionen Einwohner zu übertragen und auch immer dauerhaft, ne? Dauerhaft zu übertragen, ja, ist ja wirklich eine Mammutaufgabe.
Mit den Hürden und den Stolpersteinen, die einem von der Politik reingelegt werden. Also wenn wir darüber sprechen, ein Innovationsökosystem mit der Klimaneutralität, mit der Energiewende, die damit verbunden ist, dann denkst du ja auch, schönen guten Tag Ampelregierung, schönen guten Tag neue Koalitionsverträge. Das verunsichert doch auch wieder, oder?
Möglicherweise, aber ich will andersrum beginnen und auch noch mal den Blick werfen auf die Frage, wie nehmen wir die Menschen in dieser Region mit in diesem Prozess? Ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, wenn dieser Prozess tatsächlich in Gang kommt, also wenn sozusagen wir in die Phase kommen, in der wir auch sichtbar eine neue Ära einläuten, jenseits der Braunkohleverstromung in dieser Region, dann sind ja viele der offiziell auch Beteiligten vielleicht gar nicht mehr mit dabei. Dann geht es um die Menschen. Es muss um die Menschen gehen. Die müssen ihre Region hier tatsächlich auch ganz wesentlich voranbringen. Insofern können wir bei der Frage der Information über all die Facetten des Strukturwandelprozesses nicht stehen bleiben, sondern wir müssen die Menschen, wir können auch nicht da stehen bleiben, die Menschen nur mitzunehmen, sondern wir müssen sie eigentlich selber auffordern, diesen Prozess mitzugestalten. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir im Augenblick noch sowohl bezogen auf die Projekte als auch bezogen natürlich auf die thematische Ausrichtung und auf die große regionale Dimension, auf die räumliche Dimension, eigentlich noch sehr abstrakt unterwegs sind. Ja, ist das nicht so einfach, die Menschen dazu zu gewinnen? Und wir können uns vorstellen, also wir haben heute schon entsprechende Instrumente, die wir einsetzen, um Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheinischen Revier auch zur aktiven Mitwirkung einzuladen. Wir können ja immer nur ein Angebot machen. Wir könnten uns auch vorstellen, von Seiten der Zukunftsagentur auch so ein Format wie den Bürgerrat hier im Rheinischen Revier umzusetzen, weil ich glaube, dass darüber dann auch nochmal eine größere Wirksamkeit und auch eine größere Verbindlichkeit erreicht werden kann im Hinblick auf die Empfehlungen aus der Bürgerschaft heraus selbst. Also Sie sehen, das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Kommunikation heißt aber auch, viele Menschen auch erst einmal darüber zu informieren, was passiert denn überhaupt im Strukturwandel? Also deutlich zu machen, wir sind schon im Wandel, heute schon. Wir haben heute schon interessante Projekte, die sind zwar möglicherweise fachlich noch etwas verkopft, aber sie werden am Ende auch einen konkreten Nutzen für diese Region haben. Und deswegen werden wir jetzt im Sommer mal so eine erste durchaus nach innen gerichtete Kampagne fahren, wo wir den Menschen deutlich machen, sehr niedrigschwellig, mit Menschen aus dem Revier, dass es interessante Projekte in der Nachbarschaft gibt. Vielleicht auch keine 50 Millionen Euro Projekte, sondern kleinere Projekte, mit denen man jetzt mal auch startet, die einen kleinen Beitrag leisten, die ein kleiner Baustein sind für diesen gesamten großen Strukturwandelprozess. Das würden wir gerne vermitteln, um auch ein Gefühl dafür zu schaffen, dass wir in diese Richtung unterwegs sind. Und dann haben Sie natürlich jetzt auch nochmal das Thema Innovationsökosystem angesprochen. Das ist für uns auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir müssen ja sehen, dass wir mit dem Bundesgeld, das wir da im Wesentlichen einsetzen, die EU gibt und das Land gibt auch noch Geld mit dazu. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Da kann man sicherlich Anschubeffekte auch auslösen. Aber wir werden irgendwann auch mit diesem Geld, auch mit diesen Anschubprojekten am Ende sein. Ich würde jetzt mal sagen, im Laufe der 30er Jahre werden die Weichen darüber so gestellt sein müssen, dass wir dann eben auch aus uns selbst heraus eine gute, sich selbst tragende Entwicklung hier initiiert haben. Und das wollen wir flankieren mit dem Aufbau eines Innovationsökosystems. das quasi aufbaut auf den vorhandenen Kompetenzen, auf den vorhandenen Schwerpunkten, die wir in dieser Region haben, auf wissenschaftliche Expertise, aber auch auf unternehmerisches Engagement in vielen Bereichen. Also das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber wir sind zum Beispiel stark im Bereich der Luftverkehrswirtschaft. Wir sind führender Standort jetzt mittlerweile im Bereich der KI-Entwicklung, beispielsweise mit dem Forschungszentrum in Jülich, mit dem AI Village in Hürth, mit vielen Hyperscalern. Microsoft, davon haben Sie gehört, will sich ja im Rheinischen Revier ansiedeln, auch nicht ganz zufällig. Wir haben es aber auch mit sehr traditionellen, althergebrachten, wenn Sie so wollen, Branchen zu tun, die aber immer noch im weltweiten Maßstab wettbewerbsfähig sind und deren Wettbewerbsfähigkeit wir zusätzlich stärken wollen, auch durch diesen Prozess, sodass wir am Ende das, was da jetzt sich an Chancen ergibt, aus diesem Strukturwandelprozess dafür nutzen wollen, um uns besser aufzustellen. Also ich sag mal ein Beispiel. Das Thema Papierindustrie im Wesentlichen im Umfeld von Düren. Wir sind einer der herausragendsten Papierherstellungsstandorte in ganz Deutschland. Und die Papierherstellung tatsächlich nochmal energetisch neu zu denken, in einer Branche, in der 80% der gesamten Kosten in die Energie fließen, weil der Trocknungsprozess für Papier so aufwendig ist, das ist nochmal eine besondere Herausforderung, die wir jetzt aber angehen wollen über Projekte. Und das ist immer flankiert, muss immer flankiert sein durch Innovationsökosysteme, in denen wir, wie gesagt, die Expertise, die Kompetenz, die Schwerpunkte auch dieser Region, der Menschen in dieser Region, der Unternehmen, der Wissenschaft so zusammenbringen, dass daraus neue Perspektiven entwickelt werden können.
Petra, wir hatten das ja mal in einem anderen Gespräch, diese Innovationsökosysteme, das ist ja auch so das Thema, an dem, für das ihr da steht, deswegen machen wir den Podcast und das ist ja das auch, wo ihr in Bayreuth für ausgezeichnet worden ist. Das ist doch jetzt hier mit dem Rheinischen Revier wahrscheinlich auch nochmal eine Riesenherausforderung, den nicht nur zu schaffen, sondern diese Motivation, die vielleicht am Anfang da ist, ja, wir haben gerade über AI Village gesprochen in Hürth, dass du denkst, jetzt ist eine Aufbruchstimmung da, wunderbar. Und dann kommen Akteure, die mitmachen wollen und haben vielleicht 20, 30 Ideen und sagen das, das, das. Und dann hast du vielleicht auch in diesem kleinen Ökosystem einen Plan davon, was geschehen kann. Und dann muss man es vielleicht aber auch wieder ein bisschen runterfahren und sagen, okay, jetzt ist nochmal ein anderer Baustein dran, eine andere Gruppe. Und dann dauert es vielleicht nochmal 2, 3 Jahre. Wie löst man so etwas?
Ja, wie löst man so etwas? Also diese Fälle gibt es selbstverständlich und die sind uns, glaube ich, allen bekannt. Und die sind auch kritisiert worden. Ich glaube, dass wir deutlich klarer kommunizieren müssen, auch im Sinne des Erwartungsmanagements, als wir das vielleicht am Anfang getan haben, zu Beginn dieses Strukturwandelprozesses. Da haben wir vielleicht auch selber noch den Eindruck gehabt, und wenn ich sage wir selber, dann meine ich durchaus jetzt auch alle beteiligten Akteure, die jetzt auf der Umsetzungsebene mitgeholfen haben. Es ist eigentlich alles möglich, und kein gutes Projekt kann jetzt tatsächlich am Ende scheitern, weil wir ja auch Geld genügend haben. Das ist heute nicht, also da sind wir durchaus jetzt so weit, dass wir auch sagen, das können wir so nicht aufrechterhalten. Also auch da gibt es Schwerpunkte, auch da gibt es natürlich fördertechnische, auch ein bisschen bürokratische Rahmenbedingungen, die wir auch nicht allen Unternehmen, allen Menschen zumuten können. Entscheidend ist da tatsächlich auch, dass wir noch intensiver kommunizieren, dass wir aber deutlich auch machen, wo setzen wir auch Schwerpunkte und wo wir im Vorfeld auch Prozesse festlegen, von denen wir auch ganz klar sagen können, so und so geht es dann am Ende, wenn ihr bereit seid, euch darauf einzulassen, auf die Förderschwerpunkte, auf das Verfahren, dann seid ihr am Ende dabei oder habt zumindest eine große Chance, dabei zu sein. Aber wir nehmen auch nicht mehr alles entgegen. Also ich glaube, das ist ein bisschen schon auch Teil auch des Lernprozesses, den wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Aber wir haben aus diesem Prozess durchaus tatsächlich intensiv gelernt, haben auch vieles nochmal neu aufgesetzt, umgestellt und heute haben wir da zumindest nach meinem Eindruck eine ganz andere Ausgangsposition als noch vor 4 Jahren.
Wobei es gar nicht jetzt auch, sollte in Gottes Namen gar nicht jetzt als, ich wusste das gar nicht, dass das ein Thema war, dass das sollte nicht als Kritik verstanden werden, sondern es ging mir jetzt wirklich um die Frage, wie schafft man diesen Motivationsprozess, dieses Halten der Akteure untereinander, dass die bei Laune bleiben. Petra, das war vielleicht auch nochmal an dich die Frage. Kriegt man, wie gelingt so etwas? Du bist ja auch längere Zeit im Wachtemodus.
Ja, also ich denke halt, Herr Mitteldorf hat sehr gut beschrieben. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, dann geht es ja auch, dass man sehr gezielt vorgehen muss, dass wir ja auch nicht unbegrenzte Kapazitäten haben. Und das meine ich auch, dass die Menschen sich ja nicht den ganzen Tag in diese Prozesse einbinden können. Sie sind ja doch noch in ihrem Alltag verschrieben und es geht ja dann darum, Punkte oder Prozesse so, also Prozesse erstmal so zu optimieren, dass möglichst viel am Ende für alle Beteiligten auch herauskommt. Das heißt, das ist immer mit Mehrwert verbunden. Wir hatten nur Herr Mitteldorf in letzte Woche auch noch beim CHE in Bielefeld nochmal eine große Konferenz zu Innovationsökosystem. Man überlegt sich immer, was nehme ich mit? Was machen andere? Was kann man auch noch besser machen? Und ich glaube, für mich der ganz große Punkt war, wirklich zu sagen, ich muss meinen Raum so aufstellen, dass ich weiß, wer in diesem Raum ist, wer was in diesem Raum kann und vielleicht auch ein bisschen, was wer in diesem Raum möchte. Man muss ja auch da Erwartungsmanagement. Aber letztendlich binde ich diese Menschen und diese Multi-Stakeholder ja immer dann, wenn für die Person, die wir binden, auch ein Mehrwert tatsächlich erkennbar ist. Ich bin ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt Unternehmen mit Kompetenzclustern aus den Hochschulstandorten binde, dann muss es einen direkten Zusatznutzen ja geben für die, die sich hier beteiligen. Oder ich baue Infrastruktur, zusätzliche Infrastruktur, die möglichst genau passend sind zu den Anforderungen der Unternehmen, um eben diesen Strukturwandel auch hinzubekommen, die Transformation auch hinzubekommen. Und jetzt haben Sie natürlich nochmal eine Herausforderung, nochmal stärker, wir sind ja doch ein kleinerer Raum, dass möglichst trotzdem der Zugang für alle Interessierten, die sich daraus einen Mehrwert erhoffen, auch in eher Lagen, die nicht direkt diesen Standorten anreihen, dass man das aber öffnet, dass das ja etwas ist, was für den gesamten Raum, genauso wie die Naherholungsgebiete letztendlich, dass es eben nicht limitiert, sondern also zugänglich ist. Aber wie gesagt, wir brauchen uns nichts vormachen, Ökosysteme beziehungsweise einzelne Netzwerke in diesem Ökosystem sind immer meist Projekte, die dann ganz konkret die Personen binden, die es brauchen, die hier einen Mehrwert sehen. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz großes Ergebnis auch in der Diskussion gewesen. Und was mich nochmal auch da in diesem Zusammenhang mit Ökosystemen interessieren würde, die Diskussion war auch so ein bisschen, braucht es noch eine zusätzliche, neutrale Governance-Struktur, die eben nicht im Bereich der Hochschulen, nicht im Bereich der Kommunalvertretung ist. Und da gab es eben auch Diskussionen, weil der Wunsch ist ja, möglichst keine individuellen Interessen zu haben, auch möglichst über den Tellerrand zu schauen. Die Aufgabe ist ja ohnehin so auch gesetzt. Wie sind da die Erfahrungen? Oder kommt man dann doch immer wieder an die Kommunalgrenzen? Also das Verständnis für etwas ganz Großes, ist das durch diese doch neutrale Agentur weitaus besser zu erreichen?
Ich würde sagen, ja. Wir sind jetzt in dieser Region auch nicht ganz unerfahren, was die Entwicklung auch solcher Rahmenbedingungen angeht. Sie haben es, glaube ich, am Anfang mal kurz erwähnt. Wir kommen ja oder kamen ja aus einem Strukturwandelprozess schon vor 40 Jahren aus der Steinkohle im Aachener Revier. Also die Kommunen nördlich des Aachener Reviers sind ja damals aus der Steinkohlegewinnung ausgestiegen und standen ja damals schon vor der Herausforderung, wie setzen wir diese Region neu auf und wie können wir sie auch langfristig befähigen, auch diesen Prozess gut zu machen. Damals hatte die Stadt Aachen weit über 10% Arbeitslosenquote. Heute ist sie weit unter 10%. Das hat also im Grunde genommen gut funktioniert. Und zwar deswegen, weil man schon auch Innovationssysteme, Ökosysteme mit den Unternehmen, aber insbesondere in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft aufgebaut hat. Und das braucht schon auch eine, wenn Sie so wollen, zumindest einen öffentlichen Anschub. Das wird man vielleicht öffentlich auch nicht über sehr, sehr lange Zeiträume begleiten können, auch vielleicht nicht sollen, weil irgendwann natürlich auch aus Sicht der Unternehmen daraus ein echter Mehrwert entstehen soll. Ne? Und wenn der nicht da ist, dann muss man sich auch die Frage stellen, ist man da richtig unterwegs? Aber am Anfang nochmal, am Anfang ist es wichtig, dass man so etwas initiiert. Wir sind jetzt nun als Zukunftsagentur jetzt auch für das gesamte Rheinische Revier zuständig, also für alle Teilregionen und für insgesamt 65 Kommunen. Also insofern sind wir, glaube ich, auch ein bisschen unverdächtig, dass wir uns auf einzelne Kommunen konzentrieren, sondern wir versuchen immer auch in allen Feldern mit unterschiedlichsten Akteuren eben auch diese Netzwerke aufzubauen. Ich will da vielleicht auch nochmal, weil Sie mich nach der Erfahrung gefragt haben, vielleicht folgende Anmerkung nochmal machen. Meine Erfahrung auch aus vorangegangenen Tätigkeiten in der Strukturpolitik ist die, dass sie im Grunde genommen zwei Stufen brauchen, bis sie dann so richtig zu einem schlagkräftigen Innovationsökosystem kommen. Sie müssen erstmal dafür sorgen, dass sich alle Akteure wirklich kennen. Das hört sich so leicht an, aber sie müssen schon auch in den jeweiligen Bereichen auch alle zusammenbringen und sie müssen auch den Versuch unternehmen, auch diejenigen, die sich vielleicht tatsächlich auch schon länger kennen, aber vielleicht auch mit Argusaugen aufeinander gucken, auch denen mal klar zu machen, dass es ganz gut ist, dass man trotzdem sprechfähig miteinander bleibt. So, dann haben sie die zweite Stufe und die ist, glaube ich, wichtig, um dann tatsächlich auch einen sich selbst tragenden Prozess daraus zu entwickeln, nämlich die Frage des Vertrauensaufbaus. Also wenn Sie sozusagen die Situation erreicht haben, dass die Akteure sich untereinander vertrauen, dass sie vielleicht auch der begleitenden Institution, in diesem Fall vielleicht der Zukunftsagentur, auch vertrauen in den Prozessen. Ich glaube, dann beginnt quasi so ein eigendynamischer Prozess und dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und wir sind jetzt im Augenblick gerade zwischen der ersten und der zweiten Stufe im Rheinischen Revier, wenn ich das mal so sagen.
Das ist auch nochmal, da würde ich auch gerne nochmal weiter drauf eingehen. Das eine ist ja, wie gesagt, dass wir über Veranstaltungen oder wir konkrete oder sonstige konkrete Anlässe überhaupt mal zusammenkommen und auch diesen Vertrauensaufbau, das kann ich wirklich nur unterstreichen. Aber es kommt natürlich am besten auch immer so ein zustande, wenn man so ein paar ko-kreative Prozesse auch hat, weil man muss sich ja auch anhand eines konkreten Anliegens erproben, ne? Also sprich in konkreten Projekten. Wie schaffen Sie das von diesen ganzen Stakeholder? Das hilft ja nicht, in so einem großen Revier sie alle auf Excel-Tabellen zusammenzufassen, sondern da ist ja ein unheimliches Datenmanagement dahinter. Wie gelingt das? Wie gelingt das dann tatsächlich, die aus Ihrer Sicht oder aus Sicht auch anderer Kreise, die relevanten Stakeholder wirklich situativ oder generell oder auch situativ zu binden? Gibt es da Plattformen, die gut tragen oder gibt es da gut optimierte Prozesse, um das dann auch sehr reibungslos und vor allen Dingen keinen ausschließend zu gestalten?
Also natürlich gibt es da Instrumente, die uns da unterstützen, auch digitale Instrumente, auch Plattformen, in die man sich eintragen kann. Ich habe aber die Erfahrung gemacht und die wird jetzt hier gerade nochmal deutlich unterstrichen. Wir müssen insbesondere in dieser ersten Phase wirklich mit Menschen arbeiten. Mhm. Und das bedeutet, dass wir hier unseren Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv nahe bringen, dass sie auch für sich selbst, aus sich selbst heraus, in dem Bereich, für den sie zuständig sind, ein eigenes Netzwerk aufbauen. Sie, also am Ende sind es unsere Kolleginnen und Kollegen, die als Ansprechpartnerin, als Ansprechpartner fungieren, die aber auch diejenigen sind, die diesen Kreis zusammenhalten, die diesen Kreis erweitern, die den besten Überblick haben und auch am ehesten in der Lage sind, auch externe Impulse auch in diesen Kreis hineinzutragen. Ja, auch das ist mir wichtig. Das wird am Ende nur mit Menschen gehen, zumindest in diesen ersten Phasen. Denn alles andere bleibt dann sozusagen auf einer doch sehr anonymen Ebene hängen. Mhm. Und wenn Sie Vertrauen aufbauen wollen, das haben wir beide ja gerade auch nochmal als wichtigen Schritt hier auch bestätigt, dann kommen Sie an einer solchen Vorgehensweise nicht vorbei. Nein. Davon bin ich nach wie vor fest überzeugt.
Das kann ich bestätigen, das stimmt. Das ist die Basisarbeit. Also das hängt auch mal, das ist ja auch interessant, es hängt ja nachher sogar an Köpfen, weil auch da menschelt das. Am Vertrauen erwirbt man sich ja tatsächlich auch persönlich. Natürlich auch ein Stück weit vom Vorgehen, aber in erster Linie persönlich. Und das ist Laufarbeit. Das ist auch etwas, was wir hier immer sagen. Man muss sich diese Kontakte auch erlaufen, erfahren. Wird nicht in Kilometern jetzt auch gemessen. Und zu warten, bis jemand auf einen zukommt und anfragt, glaube ich, wäre nicht der richtige Ansatz, ne? um zu mobilisieren.
Ja, das kann und vor allem auch in Krisenzeiten, also wenn dann mal so eine kleine Vertrauenskrise ist, dass du dann irgendetwas mitbekommst von einem Projekt, wo du denkst, Mensch, das sollte ich doch oder da war doch eigentlich anders abgesprochen, dann ist es ja auch toll, wenn du dann jemand ansprechen kannst und kannst sagen, sag mal, ich bin jetzt gerade was irritiert, was da los? Und das ist natürlich so, ja. Super zu sagen, dazu ein Team zu schaffen und nicht nur der Geschäftsführer ist nicht zu sprechen, aber guck doch mal, müsste dort auf Google Drive abgelegt sein, ja, sondern dass es da dann auch wieder der Mensch ist, ne? Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, es sind ja wirklich Dimensionen, ich bin irgendwie so kurz davor, sie heilig zu sprechen. Ich kann mir so eine Arbeit überhaupt nicht vorstellen. Das stellt mir das so komplex vor. Plattform braucht es doch dann trotzdem schon auch dazu, ne? Auf ja, denen dann gearbeitet werden kann.
Völlig klar. Also die digitalen Unterstützungsdinge haben wir natürlich auch, setzen wir auch ein. Das ist völlig klar. Wir haben auch ein entsprechendes System auch für das zur Unterstützung des Aufbaus hier auch dieses Innovationsökosystems. Völlig klar. Am Ende sind es aber wirklich dann eben auch die fachlichen Einheiten, die fachlichen Gruppen, die fachlichen Netzwerke. Ja. Und das, was wir auch tun, auch wenn wir wissen, dass wir natürlich eigentlich auch im Sinne der fachübergreifenden Zusammenarbeit eigentlich auch nicht so sehr auf Branchen, auf Technologien, auf einzelne Technologien, auf einzelne Standorte gucken sollten, haben wir schon auch im Anfang jetzt erst einmal unser Augenmerk darauf gerichtet, uns mal auf diese einzelnen Schwerpunkte zu konzentrieren und mal dort zu sagen, so da kommen dann auch Akteure zusammen, die wissen auch, wie man miteinander spricht, die haben möglicherweise sogar schon auch die ein oder andere Erfahrung in der Zusammenarbeit und die kann man jetzt noch mal weiter ausbauen. Im zweiten Schritt auch über geeignete Formate, also durchaus auch mal über interessante größere Veranstaltungen kann man dann natürlich jetzt auch nochmal so diese Querbezüge dann herstellen. Also wir hatten im vergangenen Jahr beispielsweise jetzt ein größeres Transferfest, bei dem wir gesagt haben, wir laden mal alle Hauptakteure von wichtigen Projekten und aus wichtigen Netzwerken zusammen ein und ermöglichen es diesen zum einen ein bisschen miteinander zu feiern und auch schon mal zu sagen, guck mal, wie weit wir schon gekommen sind im Strukturwandelprozess. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung auch für gutes Gelingen. Aber zum anderen eben auch sich nochmal systematisch auszutauschen. Da haben wir tatsächlich dann auch Technologie, auch Fachgrenzen überschreitend, auch Netzwerke nochmal neu zusammengesetzt. Und das hat wirklich eine gute Resonanz gehabt.
Ja, das auch sich feiern, ne? Dass man auch
das
mal
feiern, ne? Ja. Toll, das auch fest zu nennen, finde ich auch gut.
Richtig. Super, ja, das Idee. Ist wichtig. Also auch für die Wirkenden.
Das muss man auch in der Tat mal sagen. Also wir müssen schon auch hin und wieder auch die Dinge nach außen erläutern, auch nach außen zeigen, weil wir uns natürlich nach innen immer auch mit der Frage einer Prozessverbesserung, mit noch besseren Projekten und auch den damit verbundenen Hürden und Hemmnissen auseinandersetzen. Das erzeugt dann hin und wieder schon vielleicht auch mal so ein Mindset, bei dem man jetzt nur auf die Probleme guckt. Dass da schon auch vieles in Gang gekommen ist, das ist schon auch wichtig, nochmal nach außen zu vermitteln, weil es eine Rückwirkung nach innen hat.
Ja, ja.
Erst dann wird einem klar, dass man schon auch einen Schritt gegangen ist. Bitte nicht falsch verstehen, wir haben angesichts der Dimension des Prozesses, den wir ja jetzt gerade miteinander besprochen haben, auch immer noch unzählige Baustellen, auch sicherlich noch viele Probleme, die wir lösen müssen. Aber es ist schon mehr in Gang gekommen, als vielleicht jetzt nach außen auch sichtbar geworden ist.
Petra, und auch da wieder der Transfer zu den Unternehmen. Wenn jetzt, wenn ich jetzt an Unternehmen denke, da reden wir dann, oder auch in der Politik, da reden wir dann von 100-Tages-Zielen, die ersten 100 Tage, da reden wir von Quick Wins, da reden wir davon, dass irgendetwas von dem sichtbar sein muss, an dem ich die nächsten 3 Jahre arbeite. Sie hatten das eingangs angesprochen, auch jetzt mal Projekte sichtbar zu machen, jetzt mal zu zeigen, es ist jetzt schon etwas da, was ihr euch anschauen könnt. Ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also dieses fortlaufende Mitnehmen der Menschen, motivieren und zu sagen, jetzt nicht Anfangsmotivation, dann runter und dann irgendwann auch mal im Endspurt Gas geben. Ne?
Ja, das ist tatsächlich wichtig, und zwar nicht nur im Hinblick so auf die Frage, wo kann man denn jetzt tatsächlich sich ansehen, wo sich Kräne drehen oder Steine übereinander gesetzt werden, sondern man muss schon auch den Versuch unternehmen, die Projekte, die ja möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle, und wenn wir ehrlich sind, im überwiegenden Maße erst einmal verkopft daherkommen. Mhm. Teilweise sogar, ich würde mal sagen, zu 70-80% mit englischen Obertiteln, ja. Die zu übersetzen für die Menschen und den Menschen zu sagen, so das und das passiert da und das hat im nächsten Schritt die und die positive Folge für die gesamte regionale Entwicklung und damit auch für dich. Das ist eine ganz, ganz herausragende Aufgabe. Und auch eine Aufgabe, der wir uns noch viel intensiver widmen müssen. Das sage ich auch in aller Offenheit.
Herr Middeldorf, Sie kennen es wahrscheinlich auch, diese 10 Projekte oder die größten 10 Projekte hat man ja immer auch im Ruhrgebiet damals so aufgezeigt. Die konnte ich wirklich auch anfahren, die konnte ich mir anschauen in verschiedenen Stadien, auch noch in der Planungsphase. Weil ich glaube, darum geht es den Menschen auch. Wenn man sich überlegt, also ich komme selber auch aus der Strukturförderung und was man als Erste, was man lernt, ist, dass es einen Strukturwandel wirklich über 30 oder 40 Jahre braucht. Also wir reden da über Dimensionen, die eben tatsächlich der ein oder andere nicht verstehen kann, weil es auch so komplex ist und weil das so viele Meilensteine hintereinander setzt, um ihn auch wieder in die andere Richtung zu drehen, um einfach den Strukturwandel wieder in zukunftssichere Technologien, in zukunftsfähige Arbeitsplätze auch zu gestalten. Aber Strukturwandel ist nichts, was es sonst nicht gibt. Das ist ein permanenter Prozess. Dieser Wandel ist nicht irgendwann durchschritten und dann sind wir auf der glücklichen Seite, sondern das ähnlich wie im Unternehmen sind ja diese Lebenszyklen von all den Themen, die wir heute sprechen. Das ist ein immerwährender Prozess. Ich glaube, was uns allen so ein bisschen gelingen muss, ist aus dieser langen Schiene griffige Momente zu machen und nachvollziehbare Momente zu machen und eben auch aufzuzeigen, ich bin auf der richtigen Scholle unterwegs. Und da sind wir wieder, um das Norddeutsch auszudrücken, ich glaube, jeder muss das Gefühl haben, dass er für sich und für die nächste Generation, wenn ich jetzt über 30, 40 Jahre spreche, tatsächlich am richtigen Ort mich befinde, weil hier tut man etwas für die Zukunft. Und ich komme jetzt aus der Hochschule und ich glaube auch im Hochschulkontext, und Sprache ist auch gerade angesprochen worden. Ich denke, natürlich ist alles berechtigt, auch die Grundlagenforschung ohne direkten Anwendungsbezug absolut berechtigt. Aber wir müssen halt auch gucken, die Themen anschlussfähig zu machen. Wir müssen schauen, dass wir keine Barrieren haben, auch durch Sprache keine Barrieren haben. Und dass wir möglichst das, was hier in den Hochschulen, in den ganzen bundesweiten Hochschulen passiert, dass dann auch die Region davon profitieren und sich fit machen. Und das ist etwas, wo ich auch einen Wandel merke, dass das nicht ausschließlich solitäre Systeme sind. Das war auch schön in Bielefeld jetzt bei der Veranstaltung zu sehen. Weg aus dem Silo. Na, und natürlich, wie gesagt, zum Teil müssen die Silos auch im Silo mal wirken, aber immer wieder Querspangen legen, gucken, wie können wir voneinander, miteinander profitieren. Da war auch ein schönes Bild von Silos aufgezeigt, dass man davon wegkommt, und das tut man auch. Also auch da kann man schon ganz viele tolle, erfolgreiche Beispiele sehen, von denen eben die Hochschulen, aber eben auch die Unternehmen gleichermaßen profitieren. Also es gibt ja nicht nur die Hochschule aus, sondern die Hochschule bekommt ja auch ganz tolle Anregungen aus der Wirtschaft. Das ist ja kein einseitiger Prozess. Das ist schon sehr erfreulich.
Ja, also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Und wir gucken natürlich durchaus auch auf die Erfahrungen aus anderen strukturpolitischen Formaten, insbesondere Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat ja mit den Regionalen beispielsweise, aber ins OWL ist ja auch mal Spitzencluster gewesen. Natürlich auch viel, viel Erfahrung. Und vor dem Hintergrund muss man auch nicht alles neu erfinden. Ne? Genau. Und Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es ist auch natürlich so, das merken wir aktuell auch, dass der Ausstieg aus der Braunkohle natürlich nicht der einzige Wandelprozess ist, dem die Unternehmen unterliegen, sondern eigentlich noch obendrauf kommt. Ne? Ja, also genau. Wir haben massive Veränderungsprozesse natürlich in vielen Branchen, Chemie, Aluminium, Glas und so weiter. Und da jetzt den Strukturwandelprozess dafür zu nutzen, um diesen Wandelprozess, also die neuen Herausforderungen, die neuen Anforderungen, die sich aus diesem permanenten Strukturwandel ergeben, noch besser schultern zu können, noch besser bewältigen zu können, das wäre so ein Stück weit auch die Idee, die wir mit unserem inhaltlichen Ansatz auch verbinden. Und dabei haben wir natürlich immer im Sinn, dass es gelingen muss, auch die Menschen hier zu halten. Alle Menschen hier zu halten, aber natürlich insbesondere die gut qualifizierten Menschen hier zu halten. Es wäre vollkommen fatal, wenn jetzt in diesem Strukturwandel 1 passiert, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und dann weggehen würden, weil wir jetzt schon merken, das kann man, glaube ich, so seit einem Jahr auch wirklich auch mit Fug und Recht so sagen, dass wir wahrscheinlich mehr qualifizierte Menschen brauchen werden am Ende dieser ersten Prozessphase, als wir vorher hatten. Das heißt, wir müssen uns auch attraktiv machen. Ja, also wir müssen den Menschen hier auch eine Lebensperspektive bieten. Ja. Und da sind wir quasi wieder am Anfang dessen, was ich am Anfang mal ausgeführt habe. Die Frage, wie denn Landschaft, wie denn am Ende Siedlungen sich hier darstellen, wird auch eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung darstellen für die Frage, ob es uns erfolgreich gelingt, die Menschen hier zu halten und neue Menschen hier anzuziehen, die wir brauchen für diesen Strukturwandelprozess, für die neuen Unternehmen, die hier auch Arbeitsplätze schaffen werden. Das ist eine der entscheidendsten Voraussetzungen überhaupt.
Ja, und man sieht ja auch in Berlin, wenn man nur einzelne Stadtbezirke sich anschaut, Stadtbezirke, die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm war, wo sich, ich sag mal, nur Personengruppen aufgehalten haben, die sich nicht woanders Wohnraum leisten konnten, die jetzt hip sind, weil sie einfach auch wieder neue, also ganz neue Kraft entfalten. Also ich bin da jedes Mal ganz begeistert und so haben wir das ja in Räumen auch. Aber man muss dem halt auch ein bisschen Glanz anhaften und man muss dem, gerade ich sehe das ja auch viel, wenn wir neue Professuren hier nach Bayreuth holen, dann ist es ein Gesamtpaket. Da muss ich sagen, hier kannst du wirken, du hast hier Wirkungsstätten, hier ist auch nicht der Garten schon komplett ausgestattet, sondern, aber ich habe Saatgut, ne, und ich habe einen guten bestellten Acker. Und man kann auch außerhalb dieser Bereiche, ob die Kinder zur Schule müssen oder ob der Wohnraum adäquat ist oder ob es ähnlich ambitionierte Menschen gibt, ne, mit denen man sich auch nicht nur in den Abendstunden zusammenschließen kann. Deswegen glaube ich eben, so eine Aufgabe ist wirklich groß und sie ist sehr komplex und es kann auch nicht jeder Einzelne alles tun, aber im Verbund eben doch diese Arbeitsteilung, die es eben braucht, ne, dieses gemeinsam aus verschiedener Richtung eben das zu treiben, das ist eine tolle Aufgabe und deswegen denke ich, die Zukunftsagentur ist ja super gut aufgestellt, auch von den Personen super gut aufgestellt und ich bin wirklich riesig gespannt, wie das weiterlaufen wird und weitergehen wird.
Herr Mitteldorf, wir werden Sie noch ganz oft einladen. Wir werden da noch ganz oft hinhören wollen. Das ist mega spannend und ich glaube, Sie müssen sich über den Reiz der Region keine Sorgen machen. Wir können jetzt schon alle einladen. Übrigens auch ein kleiner Querverweis, hört mal rein in den Podcast Niederrhein, Freiraum Niederrhein. Es ist nämlich wirklich eine großartige Gegend. Es macht Spaß, fahrt mal hin, schaut es euch an und vergesst die Radwege nicht. Also das klimaneutrales Reisen macht dort auch sehr viel Spaß.
Radverkehrskonzept also, wird bei uns auch umgesetzt. Ja,
ja? Genau. Super.
Auch das gehört dazu. Ja, absolut.
Auch anschlussfähig.
Ja, Petra, jetzt was wäre jetzt so dein Wunsch für die nächsten Folgen, die jetzt auf dem aufsatteln, was wir jetzt heute mit Herrn Mitteldorf besprochen haben? Was fällt dir so spontan ein, was da mal Thema sein könnte?
Also für mich ist auch immer, also auch aus eigener Sicht immer noch so ein Thema, wie kriege ich tatsächlich das Datenmanagement hin? Wir erweitern uns ja auch stark durch neue Labs, also durch neue innovative Orte. wir kennen uns alle. Das ist eben, diese ersten Stufen sind ganz, ganz wichtig auch gewesen, um überhaupt zu sagen, haben wir das gleiche Ziel? Mhm. Können wir uns auch dauerhaft diesen Verbund vorstellen? Das ist wirklich sehr viel Arbeit, sehr viel auch gemeinsames Commitment, was es erfordert. Aber jetzt sind wir tatsächlich auch so ein bisschen dabei, wie kriegen wir schnell diese Einsatztruppen zusammen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, und das auch noch gestützt durch da auch innovative Systeme. Das wäre noch so ein Thema. Und Politik ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Man spricht immer von Erneuerung von unten. Wir wissen heute, dass man das nicht nur verordnen kann, sondern dass es eben um die Menschen geht, die in diesen Räumen wirken. Und wie will man das zukünftig unterstützen? Und zwar auch mit einem doch ausreichend langen Atem. Das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig. DATI war ja so ein Ansatz, um sowas mal zu versuchen. Und ich bin auch der Meinung, dass man das nicht machen sollte, um nur Menschen ins Arbeiten zu bringen, sondern mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Mission und auch mit einem klaren Ausstiegsszenario aus der Förderung. Aber es muss eben vom zeitlichen Rahmen auch passen. Und ich denke, das sind auch so Themen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und da passiert ja gerade auch sehr viel, wenn ich mir auch die politischen Grundlagen gerade durchlese. Wir haben nicht sehr, sehr viel Geld zu verteilen in der heutigen Situation. Und umso intelligenter müssen wir sie wahrscheinlich auch verteilen. Und da die Diskussion nochmal zu führen, die würde ich auch sehr, sehr interessant finden.
Also dann gehen wir jetzt mal an das Thema ran, uns wirklich auch mal so eine technische Umsetzung anzuschauen, der Innovationsökosysteme. Ich meine, das ist ja auch mal relevant. Wir haben jetzt häufig darüber gesprochen, was es braucht. Wir haben mit den Menschen gesprochen, wir haben über die Akteure gesprochen. Aber wie wird sowas technisch umgesetzt? Du hast die Politik angesprochen. Ich habe aus Berlin gehört, dass sich Abgeordnete aus NRW und aus Sachsen schon zusammengetan haben in Arbeitsgruppen, die genau die Learnings aus der Lausitz ans Rheinische Revier geben möchten. Und man muss auch eins bedenken, ist vielleicht dann auch mal spannend. Es gab mal im letzten Sommer eine Podcast-Folge zum Strukturwandel der Lausitz. Da wurde auch über den Strukturbruch gesprochen. Ja. Denn zur Lausitz, zum Strukturwandel, kam auch nochmal der Ausstieg aus der DDR. Und das in einer Zeit, also wo dann die Menschen, wir haben gerade von der Thema Hoffnung gesprochen, also die Menschen da behalten, dass die bleiben, das da vielleicht auch nochmal hinzuhören, hätten wir schon mal wieder drei spannende Folgen, aber dann muss der Herr Middeldorf wieder kommen, oder?
Auf jeden Fall, das wäre natürlich schön.
Erstens gern. Also, Sie merken, also ich sag mal, die Themen sind unerschöpflich und ich würde mich natürlich tatsächlich auch sehr freuen, wenn wir unseren Austausch auch in diesem Format fortsetzen können, weil wir auch immer lernen wollen und müssen für eine Nachjustierung auch unseres Weges. Das ist sozusagen auch unser Selbstverständnis, unsere Arbeit.
Ich denke jetzt vielleicht nur ergänzen, auch Freistaat Sachsen stellt sich da ja gerade sehr gut auch auf. Die versuchen das ja auch. Sie haben auch eine große Aufgabe hier zu lösen. Sie haben natürlich auch absolute erfolgreiche Städte. Ich denke jetzt nur an Dresden und die TUDAG und so weiter. Oder jetzt baut ja auch der Herr Professor Pinkwart dann neue Strukturen. Aber ich glaube, das müssen wir machen. Und wir brauchen auch eine gewisse Fehlerkultur. Wir können auch nicht, also das, was wir machen, dafür gibt es auch nicht nur Standards, sondern wir sind alle sehr experimentell unterwegs. Das macht es hochspannend. Aber auch da müssen wir, glaube ich, in Deutschland lernen, dass es eben auch eine Fehlerkultur braucht, dass nicht alles, also es sind immer mehrere Bälle, die man in die Luft wirft. Ich hoffe, dass wir viele davon fangen werden. Aber das ist auch so ein Ergebnis aus den Diskussionen und da würde ich mich eben auch freuen, ne? Wer wirft welche Bälle in die Luft und welche fangen wir nachher am besten alle wieder und mit entsprechendem Erfolg. Ja, genau.
Sehr gerne. Da sind wir übrigens auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den ostdeutschen Revieren, auch aus dem mitteldeutschen Revier, auch eng im Austausch. Habe auch diese Woche noch dort die Möglichkeit, einen kleinen Vortrag zu halten in Helmstedt. Also der Austausch, den haben wir jetzt auch nochmal intensiviert, schön, weil wir auch vieles auch nicht immer neu erfinden wollen und müssen, glaube ich, wenn man sich da intensiv austauscht. Das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Oder muss man sagen, auch die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in Ostdeutschland, insbesondere in der Lausitz, also im sächsischen Teil, aber auch im Brandenburger Teil, die haben natürlich auch viel Erfahrung, ne, in den letzten über 30 Jahren auch mit Förderung gewinnen können. Die sind gut aufgestellt und da würde ich jetzt mal sagen, können wir vieles lernen.
Prima, dann tun wir das und laden vielleicht noch ein oder andere Beispiel auch mit ein. Die, ich denke jetzt auch Future Sucks, oder wir haben ja den gesamten Freistaat, der sich dort bindet. Die sind auch so von der zeitlichen Schiene, muss man ja auch sagen, die sind ja auch, wenn man jetzt diese Stufen sich anschaut, auch vielleicht zwischen 1 und 2, die sind eben noch nicht so weit wie die Lausitz und versuchen ja auch unter anderem auch durch ihr Beispiel viel zu lernen und auch dadurch ein bisschen mehr Geschwindigkeit auch reinzubekommen. Also da kann ich auch immer nur sagen, die Offenheit freut mich auch immer sehr, dass wir das auch alle gelernt haben, eben nicht einen Zaun um uns zu spannen, sondern durchaus diesen Austausch zu suchen und eben das eine andere gute Beispiele auch zu übernehmen. Das freut mich auch sehr.
Sehr schön. Dann kommen wir, bevor das Weihnachtsfest der 1000 Lichter im ZDF anfängt, kommen und wir um 3000 Stunden überziehen mit unserem Podcast, kommen wir jetzt zum Ende. Und freuen uns, wenn wir wieder Lust gemacht haben auf das Thema, wenn wir wieder Lust gemacht haben auf das Miteinander arbeiten, miteinander wirken, an großartigen Innovationsstandort Deutschland mit den verschiedensten Prozessen und Möglichkeiten. Drückt die Glocke, bleibt dem Podcast treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Zeit für Zukunft, der Podcast über die Kraft regionaler Innovationsökosysteme. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast likest, teilst und abonnierst. Bleibe neugierig. Bis zur nächsten Folge.